Liebe Jazzfreunde, ich begrüße euch sehr herzlich zum heutigen Jazzcast. Mein Name ist Jochen Axer. Ich melde mich aus dem King Georg Jazzclub in Köln und ich habe heute einen, ja, man kann sagen, berühmten Jazzkünstler aus Deutschland mir gegenüber sitzen. Es hat uns besucht, Tom Gäbel.
Ja, ich freue mich sehr. Danke, Tom, für die lieben Worte.
Tom, begrüßt. Es ist schön, überhaupt dich hier zu haben, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, ich kann dich mal selber hier interviewen. Es war für mich immer fern der Welt, weil man dich auf allen Kanälen sah. Und das ist auch so geblieben. Ne? Auch jetzt die Präsenz in den letzten Wochen war für das große Publikum.
Ja, wir haben wirklich eine Menge gemacht im Fernsehen. Geht ja auch fast gar nicht anders. Alle anderen Bühnen, die man so hat, sind ja eigentlich geschlossen. Insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat. Also ich war dieses Jahr dann wieder deutlich öfter im Fernsehen zu sehen als davor. Also es war eigentlich dann schon wieder Glück im Unglück, muss man sagen.
Ja, und das ist, ich meine, deine Stimme ist ja tatsächlich sehr bekannt. Ne? Es gibt auch gar nicht so viele Alternativen, die erstens dem Swing so nahestehen, wie du es machst, und dann auch diese wunderbare Stimme haben. Also das ist Wiedererkennungswert pur. Das empfinde ich immer, wenn ich dir zuhöre.
Ach so, ja, umso besser. Ne? Das ist wirklich, es ist natürlich eine kleine Nische. Und ich warte immer voller Sorge auf den, der irgendwann kommt, jünger ist, besser aussieht und es besser macht als ich, voller Angst. Aber bisher geht es irgendwie alles noch. Das ist alles ganz freundlich.
Du kommst aus einer musikalischen Familie, ne? Wenn ich das richtig weiß, zumindest dein Bruder ist ja auch im Jazz sehr unterwegs, bisschen anderer Stil vielleicht. Hm. Wie kam das? Hast du jemals was anderes gewollt, als in die Musik zu gehen?
Nee, so richtig tatsächlich nicht. Ich war eigentlich so gar nicht klar über das, was ich mal werden wollte. Also ich habe nie einen klaren Berufswunsch gehabt. Ich fand irgendwie verschiedene Sachen immer toll, aber sogar auf so eine ganz naive Weise, wie man halt zum Beispiel so, man guckt irgendeinen Film mit großen Gerichtsverfahren, da fand ich zum Beispiel toll immer, ich fand immer Jura oder so Rechtsanwalt, Juristerei fand ich irgendwie immer interessant, sowas. Aber es wäre, glaube ich, jetzt, ich kenne ja einige Leute, die das studiert haben und was sie auch so machen müssen und was sie auch können müssen, wäre, glaube ich, nicht das Richtige für mich gewesen. Also tatsächlich, ich habe wirklich auch Glück, dass ich genau das machen darf, was ich mache. Aber ich habe jetzt nicht von frühester Jugend darauf hingearbeitet. Auch so diese Richtung, da ist so quasi, da sind so ganz viele Bausteine oder irgendwie so Wegabzweigungen, dann haben dann letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich habe auch nicht angefangen mit Jazz. Das war tatsächlich mein Bruder Dennis. Der war der Erste, der so richtig Jazz bei uns gehört hat und ja auch viel mehr in so eine jazzige Richtung gegangen ist. Aber ich habe über ihn natürlich auch sehr viel so Jazz so mitbekommen, auch wenn ich so quasi irgendwo in der Mitte hängen geblieben bin. Ich bin eher beim Swing, bei der Big Band geblieben und dann, er ist noch viele, viele, viele Meilen weitergegangen, den Jazzweg.
Ja, das stimmt wohl. Gab es denn auch von elterlicher Seite einen musikalischen Hintergrund schon oder habt ihr beide da plötzlich losgelegt?
Nee, meine Eltern haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir musikalische Bildung bekommen. Also die waren oder sind sehr, meine Mutter lebt noch, waren beide sehr musikinteressiert. Und wir haben zum Beispiel, als wir klein waren, haben wir alle, glaube ich, musikalische Früherziehung bekommen, so mit Glockenspiel und Blockflöte. Und dann mit 6 Jahren habe ich angefangen, Geige zu lernen. Mhm. Habe das auch tatsächlich 12 Jahre gemacht, bis zum Abitur. Mein Bruder Dennis hat dann Cello gelernt, ein anderer Bruder hat Trompete, einer Klavier. Also wir haben alle sehr viel diese klassische Musikausbildung genießen dürfen. Auch wenn wir das nicht damals so richtig genossen haben, tatsächlich diese ersten Instrumente, die wir alle lernen, sozusagen mussten von unseren Eltern. Als 6-Jähriger sagen ja die meisten Leute nicht, die meisten Kinder sagen nicht, ich möchte unbedingt Geige spielen. Außer man ist so ein Wunderkind. Das war ich definitiv nicht, aber Geige. Also ich habe das nicht sehr gemocht, die Geige. Ich weiß noch, dass wir bittere Verhandlungen darüber hatten, dass es darum ging, dass man wenigstens 5 Minuten am Tag üben würde. Wenn man jetzt denkt, 5 Minuten aus heutiger Sicht, das für ein lächerlich geringer Zeitraum. Und wie viel war das damals als so 7-8-Jähriger?
Auf jeden Fall. Da war Fußball oder irgendwas wichtiger, ne? Auf jeden Fall.
Und was im Fernsehen lief, alles war wichtiger, draußen zu sein, irgendwas war außer Geige gespielt. Aber natürlich, ich bin jetzt auch, wie das so viele Leute sagen, ich bin dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Und es ist tatsächlich auch die Liebe zu Streichern zum Beispiel ist bei mir geblieben. Ich habe zwar Geige immer nur im Schulorchester gespielt und weiter bin ich nicht gekommen. Danach habe ich das nicht mehr gemacht. Aber ich liebe zum Beispiel nach wie vor unfassbar Streicherklänge und diese reichhaltigen Klänge und Streicherteppiche. Und das gibt es eigentlich auch auf jeder Platte von mir. Also da freue ich mich dann über die Geigen. Also ich habe es mir nicht daran satt gehört.
Okay. ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister war der? War der zu viert? Habe ich
so vier, das richtig? Vier Brüder sind
wir, ja. Und alle vier haben erstmal musikalisch.
Alle vier haben erst mit Musik gemacht. Wir sind aber dann nicht alle so weitergegangen. Also Dennis und ich sind die beiden, die so richtig quasi auch beruflich in die Musik gegangen sind. Dennis hat sich dann ja nach dem Cello Saxophon ausgesucht, ja. Schon relativ früh, ich glaube mit 11, 12. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich, nee, da habe ich schon Schlagzeug gespielt. Ich habe mit 14 Jahren, habe ich mir das erste Instrument selber ausgesucht. Das war Schlagzeug, das habe ich sehr geliebt, sehr viel gespielt. Natürlich auch zum Ärger meiner Oma und meiner Nachbarn und unserer Nachbarn und so.
Weil es ein bisschen lauter ist, na gut.
Ja, das war schon ordentlich laut. Und dann habe ich noch Posaune mit 17 dazu gelernt. Und das habe ich dann beides auch angefangen zu studieren in Holland.
Du warst in Holland in der Ausbildung, das habe ich gelesen. Kannst du eigentlich gegeneinander halten? Die holländische Ausbildung wird ja sehr hoch angesehen. Viele haben ja wirklich in Holland studiert. Du hast es, glaube ich, in Amsterdam gemacht.
Ja.
Das ist eine gute Ausbildung, ne, die anbieten.
Ich glaube ja. Ich habe natürlich überhaupt keinen Vergleich zur deutschen Hochschullandschaft. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich ein bisschen schulischer, als in, was ich so mitbekomme aus Deutschland. Das fand ich aber nicht schlecht. Man wird also so ein bisschen mehr so durch den Alltag getragen mit seinen ganzen Kursen. Und das hat mir eigentlich gut geholfen. Ich war auch tatsächlich, ich habe zu den Leuten gehört, weil man die Frage stellt sich natürlich oft Leuten, muss man überhaupt studieren? Natürlich muss man das nicht studieren. Man kann natürlich auch, wenn man so ein Wunderkind ist oder was ich, Wundermensch, dann kriegt man das eh alles hin. Und auch sonst kann man sich selbst auch ohne Studium weiterbilden. Aber natürlich so jemand, für jemanden wie ich, der vielleicht irgendwie am Anfang noch so gar nicht so ganz so sicher ist, wo die Reise hingehen soll, mir hat das sehr viel gebracht, tatsächlich da so Lehrer zu haben, geregelten Unterricht, auch wenn ich dann auch alles über Bord geworfen habe. Ich bin ja eben kein Posaunist geworden, kein Schlagzeuger, sondern habe dann zum Gesang gewechselt. Mhm. Also irgendwann hat es mich dann doch in eine andere Richtung gezogen. Aber ich fand das gut in Amsterdam.
Ja, wenn man deine verschiedenen Instrumente hört, ist das natürlich sofort die Frage, wann hast du denn deine Stimme als Instrument wirklich entdeckt? Das ist dann in der Phase erst.
Das war tatsächlich so. Ich habe zwar früher auch schon mal gesungen, irgendwo mal, aber so ganz nebenbei. Ich habe als Kind sogar im Kinderchor gesungen. Wir hatten so einen Knabenchor in den Büren, wo ich Teil war. Aber das habe ich nicht als, ich glaube, da hat auch nicht irgendjemand gesagt. Also wenn ich jetzt meine Stimme höre, dann, es gibt so Aufnahmen von mir als Kind, höre ich zumindest, dass ich deutlich eine tiefere Stimme habe als ein anderer Bruder von mir, der auch mitgesungen hat. Aber den Gesang habe ich tatsächlich so richtig erst für mich entdeckt, so mit Mitte 20, als ich eigentlich dachte, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mal Posaunist oder Schlagzeuger werde. Weil ich habe immer Musik gehört, wo die Sänger viele höhere Stimmen hatten. Und ich dachte irgendwie so in der Popmusik oder so, oder dass es überhaupt allein schon ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man hochsingen kann. Mhm. Und ich konnte halt nie hochsingen. Ich habe eher eine tiefe Stimme. Und ich habe immer zu den Leuten gehört, die dann auch schon bei Happy Birthday irgendwie so unten eine Oktave, am Anfang geht's noch und da muss man eine Oktave runterrutschen und so. Und was weiß ich, Michael Jackson, Queen oder was ich aber alles gehört habe, Stevie Wonder, immer war man viel zu tief, deswegen dachte ich immer, naja, irgendwie passt es nicht. Ich singe gerne, aber leider passt es anscheinend nicht. Und dann habe ich halt so Sinatra und Co. für mich entdeckt und dachte, wow, diese ganze Musikwelt, da kann ich ja endlich mal richtig mitsingen. Da bin ich derjenige, der jeden Song mitsingen kann und für die anderen ist es oft zu tief.
Okay. Hat denn die Liebe zur Musik oder zum Jazz dann auch damit zu tun, dass du dann in Köln derzeit sesshaft bist? So kann man das ja wohl sagen. Bist aus Amsterdam direkt nach Köln zurückgegangen, nicht in die Heimatstadt, ne?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Jahre eine Wohnung noch in Amsterdam gehabt, als ich auch schon in Köln gewohnt habe, weil ich damals noch in den Niederlanden viel gespielt habe. Mit einer kleinen Band und das war auch eine tolle Zeit. Aber irgendwie hat es mich dann doch nach Deutschland wieder zurückgezogen und Köln war naheliegend. Einerseits ist es natürlich eine der großen Städte, wo es viele Musiker gibt und das macht natürlich auch immer Sinn, irgendwo zu sein, wo auch andere Musiker sind, dass man irgendwie Musik machen kann, auch auf hohem Niveau. Und Köln war natürlich dann deutlich näher zum Beispiel an Amsterdam als Berlin. Einfach von der Reiserei und dass man so in beiden Welten unterwegs ist, bot sich das einfach sehr an. Und ich hatte auch viele Freunde und Bekannte, die sich sozusagen nach Köln abgesetzt haben. Deswegen war das hier für mich ein ganz logischer Punkt. Aber ich fühle mich auch hier nach wie vor sehr wohl. Köln ist so für mich die Stadt geworden.
Na prima. Es ist ja so, dass die Gruppe, die tatsächlich an erster Stelle den Jazz als die Musik, die im Vordergrund steht, nennt, verhältnismäßig klein ist. Mich wundert das immer, weil für mich ist Jazz immer die Verbindung erstens von Solist und Gruppe, also Team. Und ja auch immer spannend, weil jedes Konzert ist eigentlich anders. Das ist ja so der Anspruch des Jazz. Hast du ein Verständnis, ein Gefühl dafür, warum so viele Leute eher dann in die klassisch-populäre Musik reingehen oder eben auch die Klassik lieben. Das sind ja viel größere Publikumsblöcke als im Jazz.
Also ich glaube schon auch aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch, wenn man so den richtigen Jazz meint, da bin ich ja auch Außenstehender eher. Also ich verstehe das alles, auch den Reiz von vieler Musik, auch von Jazz und so, auch wenn ich selber, auch wenn es das nicht mehr dann meins ist zum Beispiel, ich bin ja aus Jazz-Sicht viel, viel konservativer. Das ist ja, ich würde ja, was ich mache, ist ja eher Popmusik mit Jazz oder Swing-Einschlag. Also ich mag bestimmte Elemente, die ich zum Beispiel beim Jazz liebe. Ich liebe es, wenn es swingt. Und gleichzeitig ist es natürlich beim Jazz das Problem oft, dass es, wenn es also habe ich mal das Gefühl, Popmusik funktioniert auch, wenn jetzt die Leute nicht so richtig gut spielen können. Also Beatles-Song, ob wie gut die jetzt wirklich als Instrumentalisten sind, ob das jetzt groovt, so, ob das oder mal ein bisschen rumpelt, das ist zu verzeihen bei manchen Sachen. Im Jazz, also wenn es beim Swing nicht swingt, dann ist es einfach eine Katastrophe. Also zum Beispiel finde ich es oft, aus meiner Sicht, ist es eine Qual, sich so moderne Big Band Sachen auch oft anzuhören, wenn man das vergleicht mit der Zeit, wo es wirklich richtig gut gemacht wurde. Weil da einfach, da gibt es für mich tendenziell nur richtig und falsch und es gibt da wenig Grauzonen nach dem Motto, ach ja, das ist eine Schul-Big Band oder das ist irgendwie eine Uni-Big Band, die ist ja auch schon ganz gut. Ich finde es beim Jazz halt, aber das bin ich, habe mich selber abgebracht. Was beim Jazz, glaube ich, das Problem ist, es ist, man muss es schon kennenlernen, diese Musik, man muss das hören. Das ist so, auch wie ich weiß noch, wie ich dachte bei Charlie Parker damals, als Dennis damit anfing, der hat mich ja also durch die ganze Jazzgeschichte so mitgenommen, so, da dachte ich, oh ja, das ist dieses Klassische, das ist aber alles durcheinander, was sie spielen. Bis ja, man das klar. Dann erstmal versteht und denkt, okay, das ist halt überhaupt nicht durcheinander. Das ist dann wie was wenn man eine fremde Sprache hört, wo man denkt, die Chinesen, was sprechen die ja, die ist alles gleich und dann lernt man die Sprache kennen. Und ich glaube, das ist beim Jazz viel, viel anspruchsvoller als bei anderer Musik. Und ich glaube, viele Leute machen das einfach nicht mit. Es interessiert sich ja auch nicht jeder so für Musik. Wahrscheinlich sind 10-20% ernsthafte musikinteressierte Menschen. Und der Rest, die hören halt so ein bisschen was mit. Für die ist es nicht ganz so wichtig, was sie da hören. Und dann hören halt das, was ihnen gefällt. Und manches ist so gefälliger als andere. Und bis man so richtig zum Jazz kommt. Deswegen sind ja auch Jazzhörer ja sehr oft auch Musikinstrumentalisten selber. Also diesen Typus, des ich höre gerne Jazz, spiele aber selber überhaupt kein Instrument, gibt es gar nicht so oft, glaube ich. Deutlich mehr als bei anderen.
Sitzt der aber gegenüber.
Ja, genau. So, der klassische Jazz, ja, da muss man sich lange damit beschäftigen und irgendwie reinhören und reinfinden.
Ja, man muss viel hören. Man muss viel hören und auch mal durchhalten, wenn man nicht sofort den Zugang hat. Das ist ja tatsächlich so. Also einige der Jazz-Sachen sind, ich nenne das immer ein bisschen verkopft, ne? Das ist dann sehr, sehr intellektuell. Da muss man sich tatsächlich dann ja richtig reinarbeiten, aber. Kann man natürlich alles machen.
Ja, kann man machen, aber ich glaube, was für viele Leute auch ein Problem ist, dass das halt so gerne so intellektuell aufgeladen wird. Und ich glaube, das muss Jazz ja gar nicht sein, aber ich glaube, viele Leute haben ich kenne so Leute, die haben so richtig, so Musiker zum Beispiel aus anderen Bereichen, die haben so richtig Stress damit, dass die Jazz nicht so richtig verstehen sozusagen und sich aber dann direkt wissen, so als ob sie ein schlechtes Gewissen haben, das verstehe ich jetzt nicht und es gefällt mir irgendwie nicht und dann schon fast sauer deswegen sind. Diese doofe Jazz immer, die machen das immer so, warum kann es nicht so anders sein? Und ich meine, mein Gott, reißt euch mal zusammen, das ist so Musik, das ist glaube ich auch so, das ist nicht mehr so wie früher. Ich glaube, es gab schon so Zeiten, wo dann schnell mal auch der eine oder andere Jatzer mit der Nase gerümpft hat über andere Leute. Ich habe das Gefühl, heutzutage sind die ganzen Musikstilistiken, wir haben ja heute noch ein bisschen was aufgenommen hier mit der Band. Ich glaube, die Leute können, der Jatzer von heute, der kann auch Pop verstehen und der Klassiker hat auch Verständnis für Pop und für Jazz. Diese Sachen sind nicht mehr so getrennt, deswegen ist das gar nicht, muss man sich da gar nicht immer so Grabenkämpfe liefern. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn einer sagt, das verstehe ich nicht und das ist einfach nicht mein Ding, weil ich das auch manchmal sagen muss, dass ich sagen, okay, ich verstehe zum Beispiel, ich höre schon auch, ob jemand richtig gut ist oder nicht, aber bei bestimmter Musik bin ich dann einfach selber, dann packt mich das so nicht so, wo mein Bruder sagt zum Beispiel, da jetzt geht's erst so richtig los.
Das heißt, auch die Brüder haben ein unterschiedliches Verständnis natürlich, ne? Wie auch eure Wege waren.
Ja, natürlich, ja.
Wenn du sagst, es gab eine Zeit, wo wirklich wunderbar geswingt wurde, können wir da vielleicht in die Historie nochmal reingehen. Du hast natürlich Sinatra erwähnt, der ist natürlich eine Figur, die da auch über seine gesamte Performance extrem präsent war. Und ich habe jetzt vor kurzem noch ein kurzes Video mal von dem gesehen. Das ist schon unglaublich, wie lässig der dann diese Dinge da vorgetragen hat. Gibt es da, will ich gar nicht sagen Vorbilder, aber gibt's so auch Big Bands, wo du sagst, das war eigentlich die Hauptzeit dieser Swing-Ära?
Ja, also ich glaube tatsächlich für mich die perfekte Mischung, weil man hört schon, das ist auch witzig, das hört man auch bei Sinatra, aber auch bei anderen Big Band-Aufnahmen von allen frühen Big Bands, das ist noch so ein bisschen anderer Swing, der da gespielt wird. Für mich ist da hat sich der Swing auch von den Arrangements, man hört da manchmal so Arrangements, auch frühe Big Band-Arrangements, wo man weiß, okay, die sind noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Die alle haben noch so ein bisschen probiert. Und ich finde so in den, für mich ist so die große Zeit 50er, 60er, in den 60ern kam da so hinzu, oder Anfang der 60er, Ende der 50er, dass ich finde auch, da gibt's so die perfekte, gibt's so eine, auch so Sinatra-Aufnahmen. Der hat ja natürlich, weil er so bekannt und populär war, konnte natürlich aus dem Vollen schöpfen, was Aufnahmetechnik und alles anbelangt, und die besten Musiker haben dann da gespielt. Und das ist für mich so wichtig, die absolute Hochphase, einerseits wie diese Big Band spielen, andererseits wie die auch aufgenommen haben. Und ich versuche das ja selber mit meinen Platten irgendwie immer wieder, versuche ich das nachzuahmen. Aber es sind so viele Komponenten. Es hängt natürlich, fängt mit den Musikern an, die damals natürlich den ganzen Tag, ich stelle es mir so vor, was weiß ich, morgens von 10 bis 14 Uhr Sinatra-Session, danach ist dann Nat King Cole kommt rein oder solche Leute. Die haben den ganzen Tag solche Charts gespielt und wussten genau, was sie tun. Und das waren natürlich auch die Besten der Besten, die es dann bis in diese Szenen geschafft haben. Kein Wunder. Und wie das dann aufgenommen wurde in Riesenstudios, das kann man vor Ort alles nur so erahnen. Versucht das irgendwie mit staunenden großen Augen irgendwie nachzumachen. Und das gelingt aber einem aber kaum. Und auch diese Bands zu der Zeit, Count Basie oder Dennis, hat mir auch sehr viel, was so ein bisschen einfach anders ist, nicht Count Basie, sondern Duke Ellington, auch diese Big Band-Sachen, das ist eine andere Art, Big Band zu spielen, aber das ist wirklich so. Da dachte man, das ist so die große Zeit. In den 70ern geht das dann so ein bisschen auch verloren, weil die Aufnahmen auch irgendwie anders werden. Und dann finde ich vor allen Dingen ist die Aufnahmetechnik so, dass sie das nicht mehr so richtig dargestellt haben, wie so, dass eine Big Band so perfekt zwingt ist. Da kann ich mich immer wieder aufregen über und unterhalte mich mit Leuten, wie dann teilweise so Big Bands auch gemischt werden. Also als die Toningenieure zu viel Macht bekommen haben, da haben auch teilweise Leute dann in die Musik eingegriffen, die anscheinend überhaupt kein Verständnis dafür hatten. Dann wird zum Beispiel, hört man sich so moderne Big Band-Platten an, dann ist das Schlagzeug ganz vorne gemischt. Man hört das auf dem Kopfhörer, hat dann, was weiß ich, Snare und Bassdrum ganz vorne im Gesicht, Hi-Hat irgendwie links, andere Becken rechts. Und irgendwo dahinter kommen dann die Bläser und es müsste genau umgekehrt sein. Das Schlagzeug muss die Bläser vorne vorwegpeitschen, damit das so den Punch bekommt. Also da gibt es so völlig unmusikalische Entscheidungen. Deswegen höre ich auch am liebsten und auch mit gutem Grund die alten Sachen, also was so Big Band angeht.
Okay.
Siehst du mich, kann ich mich schon richtig aufregen wieder.
Ja, man merkt, also ist die Emotion direkt da. Hörst du dann eher auch Vinyl, kann man das sagen? Ist das für dich ein Unterschied, ob du Vinyl, alte Platte?
Also ich hör gern Vinyl, ich mache es mittlerweile so. Tatsächlich, ich bin auch kein großer CD-Hörer mehr. Also groß im Sinne von, ich kaum CDs, die ich mal kaufe. Außer natürlich meine eigenen. Ich habe jetzt auch wieder eine CD rausgebracht, so dafür so viel am Rande. Was ich immer mache, ich höre tatsächlich auch viel diese Streaming-Dienste. Aber wenn mir Sachen ganz besonders gut gefallen und gerade wenn es was Älteres ist, dann kaufe ich mir ganz gerne noch die Vinyl dazu, weil ich es einfach toll finde, die zu haben, die dann anzufassen, irgendwie aufzuklappen und ein bisschen zu lesen und mehr über die Musiker manchmal auch zu erfahren. Das finde ich schön, die Kombination.
Ja, mir geht das ja auch so. Ne? Ich brauche ja eigentlich immer so was Haptisches. Also das, ne, ein bisschen dazu zu lesen und sich nochmal klarzumachen, in welcher Dekade das so entstanden ist und unter welchen Mitwirkenden, ist für mich was ganz anderes, als wenn ich es aus dem Netz.
Es versaut ja auch so ein bisschen. Also bei einer Platte zum Beispiel ist es ja auch so, das ging ja schon los mit der CD, wo man so skippen kann und dann so sich seine eigenen Reihenfolgen macht und bestimmte Songs, die einem nicht direkt so gefallen, die lässt man direkt weg. Bei der Platte, da neigt man dazu, einfach die aufzulegen und dann hört man sich mal eine Seite komplett an. Und da hört man dann natürlich auch viel mehr musikalisch, als wenn man jetzt heutzutage sich irgendwie sagt, nach den ersten 10 Sekunden, ich gehe mal direkt hier rein oder hier überspringe ich was. Das ist ein völlig versauter Musikgenuss. Ich glaube, als Künstler fühlt man sich am wohlsten, wenn jemand einfach eine ganze Plattenseite mal durchhört. Aber oft nimmt man sich die Zeit nicht mehr.
Das ist vielleicht so eine neue gesellschaftliche Entwicklung, ne? Dass man nur noch in der Lage ist, 10, 15 Sekunden irgendwas an sich rankommen zu lassen. Was weiß ich, ist bei Instagram in all diesen Kurzgeschichten ja ganz extrem.
Immer die kleinen Happen. Ich bin selber auch ein Opfer davon. Also ich muss mich manchmal echt zurücknehmen und nehme dann wieder vor, das geht ja auch, dass man einfach nicht mehr diese kleinen News-Fetzen, die man immer den ganzen Tag liest, sondern einfach mal wieder so, ich habe mir wieder schöne Bücher jetzt gekauft zur Weihnachtszeit und jetzt mal einfach wieder hinsetzen und ein Buch lesen. Das habe ich früher als Kind so wie ein Wahnsinniger gemacht. Ich weiß, Stund um Stund habe ich im Bett gelegen und gelesen. Und wann ich dann das letzte Mal gemacht habe, weiß ich überhaupt nicht. Und dann hat natürlich eigentlich die Zeit, gerade jetzt auch 2020, war viel Zeit, um mal ein gutes Buch zu lesen.
Ja, völlig klar. Ja, gut, aber das ist so eine Entwicklung, die über die Technik vielleicht auch kommt und die Konzentration etwas länger dann aufrechtzuerhalten, das fällt tatsächlich vielen schwer. Wir haben eine Pandemiezeit, die wir so noch nie erlebt haben und die Kultur hat das ja auch einigermaßen erwischt. Wenn wir schon zusammensitzen, kannst du dir ja vielleicht wünschen, wie wird die Relevanz von Kultur vielleicht noch besser deutlich? Na, wenn man das sieht, die wirtschaftlichen Dinge werden sehr in den Vordergrund geschoben, kann ich auch verstehen. Also wenn man noch mehr Lockdown macht, wäre es schwierig. Aber die Kultur ist ja eigentlich sehr schnell zur Seite geschoben worden, wenn man ehrlich ist. Ne? Und die Befassung der Menschen oder auch die Unterhaltung meinetwegen auch nur der Menschen über Kultur, dann hier bei uns den Jazz, die ist schnell in die Mülltonne gestopft worden. Man hat im Grunde Schwierigkeiten, überhaupt was anzubieten. Gibt es Lösungen dafür? Was kann die Kultur machen, um das noch besser hinzubekommen? Ich glaube, ein zweites füge ich direkt an. Ich habe ja auch gelernt, die Kultur ist unglaublich stark gestützt eigentlich über letztlich staatliche Förderung. Das macht es auch nicht einfacher. Ne? Wenn der Staat da den Schirm wegzieht, dann ist auch direkt Feierabend.
Ja gut, das ist natürlich gerade im Jazzbereich natürlich auch so ein Thema. Ne? Ich gehöre noch zu denen, die Geld auf ehrliche Arbeit ohne staatliche Unterstützung erwirtschaften. Das sind so Diskussionen, die kann man irgendwie führen oder auch nicht. Ich bin auf jeden Fall keiner, der groß das Maul aufreißt, weil ich es auch einfach nicht besser weiß als andere. Ich kann das auch, wie du schon sagst, ich kann auch nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Genuss eines Jazzkonzerts oder eines Tom Gabel Konzerts jetzt genauso wichtig ist, wenn es hart auf hart kommt, wie was weiß ich, was anderes, was jetzt hier dann besser geschützt wird. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch Rand und auch berechtigte wirtschaftliche Interessen. Also es geht dann ja letztendlich, natürlich geht's, das habe ich auch gemerkt, es geht nicht nur um, oder natürlich nicht nur um Geld verdienen, wenn man Künstler ist, sondern es geht auch darum, irgendwann kommt der Tag, wo man auch einfach sagt, verdammt, ich möchte einfach mal wieder auf eine Bühne, ich möchte einfach mal wieder Musik machen. Am Anfang der Pandemie, so in den ersten Monaten, habe ich zum Beispiel auch total viel Spaß gehabt, bei mir im Studio für mich selber zu sein, Songs zu schreiben, singen zu üben. Ich habe aber mal wieder jeden Tag eine Stunde Schlagzeug geübt, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde Posaune geübt und ich bin echt mal wieder gut geworden, dass ich dachte, hallo, hallo, jetzt könnte ich fast mal auf der Session mitmachen. Sehr gut. Aber irgendwann haben wir uns dann doch mal auch mit den Jungs aus der Band dann zusammen telefoniert und so ein bisschen gequatscht und wir wollten auch einfach mal wieder auf die Bühne gehen, unabhängig davon, ob man damit Geld verdient. Und es ist natürlich jetzt auch ganz krass. Also bei mir ist natürlich auch wahnsinnig viel jetzt weggebrochen.
Du machst sonst ja Weihnachten eine
Weihnachten
Menge,
mache ich gerade,
ne?
Total viel. Wir haben letztes Jahr noch 22 Konzerte gespielt im Dezember. Teilweise zweimal am Tag in bestimmten Orten. Und das ist jetzt alles weggebrochen. Und es ist ja noch nicht mal so, dass ich stattdessen jetzt mal schön, früher konnte ich dann halt deswegen nie mit meiner Frau zum Beispiel die Weihnachtszeit so schön genießen, auf Weihnachtsmärkte gehen, Glühwein trinken und so. Das muss jetzt alles im ganz kleinen Rahmen passieren. Aber gut. Ich hoffe da aufs nächste Jahr. Ich glaube allerdings nicht, dass es die ganze Szene, das ist nicht so schnell tot zu kriegen. Also das kommt ja alles wieder. Das ist, da habe ich keine Sorge, dass das nicht wieder gut wächst. Ich glaube auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich jetzt so daran gewöhnen an konzertfreier Zeit und sagen, wenn es jetzt wieder möglich ist, ach, jetzt bleib ich mal zu Hause, habe ich doch die ganze letzte Zeit auch gemacht.
Gibt ja im Grunde zwei Haltungen dazu. Die einen sagen, die werden ganz extrem wieder in die Konzerte gehen, um das nachzuholen im Prinzip. Und die anderen sagen, dann haben sich doch größere Gruppen dran gewöhnt und brauchen das gar nicht mehr. Aber wir gucken ja schon in die Zukunft. Also insofern frage ich dich, was gibt's denn für das Jahr 2021? Hast du Projektideen schon neu oder irgendwas, was du wirklich mal gerne machen würdest und noch nicht gemacht hast? Hast ja eine Menge gemacht, aber vielleicht gibt's noch Pläne.
Ja, ich habe ja einiges tatsächlich jetzt in diesem Jahr schon umgesetzt. Also zum Beispiel dieses Best-of-Album, was ich gemacht habe. Wir hatten ja eigentlich vor, zum 15-jährigen Jubiläum, was 2020 gewesen wäre oder gewesen ist, eine schöne große Tour zu machen. Die haben wir jetzt verschoben, aber nicht auf 21, sondern auf 22, weil man natürlich, erstens werden 2021 super viele Konzerte natürlich aus 2020 nachgeholt. Es ist alles verschoben worden und man weiß natürlich auch noch nicht, wie sich wirklich jetzt 2021 entwickeln wird. Für 2022 bin ich einfach mal optimistisch, dass dann alles wieder einigermaßen normal ist. Also die ganzen Pläne im Moment beziehen sich auf 2022. 2021, da lasse ich das Jahr, muss ich wirklich mal, lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich habe keine großen Pläne, außer möglichst viele Konzerte spielen zu können. So gering ist schon meine Erwartung an das Jahr. Ich hoffe einfach nur, dass wir viel wieder spielen können und wir wieder rumkommen in Deutschland und wo auch immer. Und das würde mich schon mal sehr glücklich machen.
Wahrscheinlich bist du da sehr realistisch unterwegs. Ich bin auch der Meinung, das nächste Jahr ist immer noch sehr schwierig, bis man das alles halbwegs im Griff hat. Also insofern müssen wir da aufpassen. Ich freue mich total, dass du im King Georg singst und wir hier mal in Ruhe miteinander reden konnten und können. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Liebe Jazzfreunde, das war der Jazzcast heute mit Tom Gäbel aus dem King Georg in Köln. Vielen Dank.
Dankeschön und viele Grüße an alle.